Willkommen zu einer neuen Folge Carbon und Laktat am Dienstag in wieder anderer Besetzung als in den beiden Vorwochen. Diesmal mit mir, Simon Müller, und mit
Nils Fließhardt.
Genau, Frank hat sich von seinen Strapazen immer noch nicht erholt, aber trotzdem erstmal Urlaub genommen. Hat jetzt andere sportliche Ziele schon bewältigt in der Zeit. Ist die Zugspitze hochgewandert mit Familie?
Im Schneesturm.
Fragt sich, wir können ihn dann, wenn er wieder da ist, befragen, was anstrengender war, Rot oder Wandern.
Ja, absolut. Ich habe immer die ganze Zeit schon gesagt, er soll aufpassen, dass er sich nicht unterwegs noch für den Zugspitzrun anmeldet, aus Versehen. Ja. Aber ich glaube, der Schnee hat ihn davon abgehalten. Ja,
ja, genau. Ihr habt ja ausführlich aus Rot berichtet. Wir haben uns das hier aus Hamburg bei der Kurzdistanz aus der Ferne angeguckt. Und du bist eigentlich der Nächste, der sich anschließt. Ihr seid alle so fertig vom Arbeiten, dass ihr direkt in den Urlaub geht.
Ja, irgendwann muss man ja mal, ne? Nee, aber es war jetzt, waren wilde Wochen, war echt cool. Also die großen Rennen, alle. Ich meine, du hast ja das eine große hier in Hamburg, habe ich ja dann verpasst, konnte ich halt nicht dabei sein. Man kann sich ja nicht teilen, leider. Ja, aber das ist schon spektakulär gewesen. Also immer noch geflasht. Auch jetzt so beim ganzen Durchgucken der Bilder und so kommt das natürlich immer noch mal wieder. Und wir haben ja auch reichlich Material gemacht, ne? Haben Filme gemacht, Fotogalerien gemacht.
Ja, du hast ja dieses Jahr auch quasi das undankbare Doppel gehabt, dass du Frankfurt und Rot beides gemacht hast an aufeinanderfolgenden Wochenenden.
Ja, also undankbar, ne? Also es ist natürlich extrem cool, bei beiden Sachen dabei sein zu können, aber es ist auch echt anstrengend.
Ja.
Ja. Jetzt wissen wir, wie sich Cameron Worth fühlt, wenn er immer alle paar Wochen so. Nein, ich will das natürlich nicht vergleichen. Aber ja, für so einen Durchschnittsjournalisten ist das schon ganz schön anstrengend.
Ja, das stimmt. Nee, genau, aber die Rennen hören ja nicht auf. Es ist auch wieder weitergegangen, auch wenn wir so ein bisschen aus unserer Perspektive durchatmen konnten. Aber auch die Deutschen haben uns jetzt so ein bisschen auf Trab gehalten am Wochenende und nicht nur was die Rennergebnisse angeht, sondern auch so die Neuigkeiten.
Yeah.
Wir haben wieder eine lange Liste und fangen wie immer, denke ich mal, einfach mit dem Renngeschehen an und gehen mal zum Ironman 73 Astana oder Ironman 73 Nur-Sultan. Yeah. Was soll man jetzt irgendwie, wir hatten ja die Diskussion hier, dass ich glaube, letztes Jahr war es, die Stadt umbenannt wurde, einfach mal so.
Ja.
Aber der Wettkampf jetzt immer noch so heißt. Und ja, du hattest auch eine witzige Unterhaltung mit Nils Frommholt, der das Rennen dann letztendlich auch gewonnen hat.
Ja, genau. Ja, wir haben uns in Rot getroffen und haben kurz drüber gesprochen. Und er war etwas verwirrt auch, als er gesehen hat, irgendwie so, die Stadt heißt auf einmal ganz anders und so. Er hatte das nicht so auf dem Schirm und war davon ausgegangen, dass er weiterhin in Astana startet. Aber ich glaube, das kann man auch so als Mitteleuropäer einfach auch so durchwinken. Ich weiß nicht, ob man da. Ich kann mir das auch immer nicht merken mit Nur-Sultan. Aber
ja.
Heißt halt jetzt so, ne? Aber der Ironman heißt weiter 70.3 Astana. Da hat sich Ironman überhaupt auf gar keine Diskussion eingelassen.
Ja, ich habe schon vorher gesagt, das hat ja so einen langen Vorlauf. Wahrscheinlich haben die irgendwie so das Merchandise schon produziert mit dem Namen und konnten das jetzt mal sehen, ob sie es für 2020 beibehalten. Dann wissen wir mehr. Nee, genau. Nils Frommholt hat das Rennen gewonnen, gerade schon gesagt. Natürlich aus deutscher Sicht sehr stark. Und so wie er das am Ende betitelt hat, war es ja auch quasi schon wieder so ein Mini-Comeback, weil er hatte ja die ganz lange Durststrecke mit mehreren Verletzungen und ist dann beim Ironman Südafrika mit einem zweiten Platz grandios und auch für ihn völlig überraschend zurückgekommen. Hat dann drei Mitteldistanzen gemacht, die alle, ja, eigentlich kann man für seinen Anspruch wirklich sagen, katastrophal liefen. Hat jetzt das 73-Rennen gewonnen, hat damit seinen Platz für Taupo für die 73-WM 2020 bekommen, den auch direkt angenommen. Also weiß jetzt auch, wie es nächstes Jahr schon so grob weitergeht. Aber das war für ihn natürlich auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, ne?
Ja, ein bisschen ist gut, also sogar sehr. Also das hat ihn echt gewurmt. Er hat mir gesagt, dass er eben, dass Südafrika extrem wichtig für ihn war, kann man sich ja vorstellen, irgendwie so nach der Leidensgeschichte, die er hatte, die auch wirklich erstens richtig lang gedauert hat und die ihm auch, glaube ich, echt alles abverlangt hat. Also ich habe mich vor längerer Zeit schon mal mit ihm darüber unterhalten, da war er gerade so voll in der Reha und hat auch gesagt, er macht alles, also was irgendwie geht und ist da als Fulltime-Job quasi unterwegs, um das wieder in Gang zu kriegen. Da haben wir uns jetzt kurz drüber ausgetauscht und da hat er gesagt, irgendwie so, ja, das hat er dann irgendwann eingestellt, weil es einfach nichts gebracht hat. Also diese ganzen krassen Sachen mit wilden Therapien und auch schmerzhafte Sachen dabei und das hat nichts gebracht. Geholfen hat dann irgendwie Dr. Zeit am Ende, der es dann ihm möglich gemacht hat, da nochmal wieder anzugreifen. Ne? Das war für ihn auch lange Zeit nicht klar, ob er das wirklich nochmal wieder schafft und ob er da wieder überhaupt zurückkommen kann. Hat auch angefangen, so Plan B zu entwickeln und kann man sich vorstellen, umso größer war eben diese Befreiung, dass es dann eben geschafft hat und dann mit so einem souveränen Rennen und jetzt dann eben die nächsten Auftritte, ja, da ging irgendwie immer irgendwas schief. Er hat gesagt, es war immer irgendwas und er konnte auch nachvollziehen, immer was es war. Da haben wir jetzt nicht so im Detail drüber gesprochen, aber er hatte schon irgendwie so Ansatzpunkte, warum es jeweils schief ging. Aber er war richtig so, er hat gesagt, es muss jetzt einfach mal wieder klappen. Also das Ding war einfach für ihn, für den Kopf zu sagen irgendwie so, hey, ich bin gut drauf, ich weiß, dass ich das drauf habe. Ich muss jetzt halt aber das Resultat da mal wieder hinschreiben. Ja. Und deswegen war das extrem wichtig für ihn. Also hat man ja auch danach, auch auf seinen Äußerungen konnte man das ja auch entnehmen, dass er sich da sehr drüber gefreut hat. Und dann geht er jetzt halt motiviert in die Restsaison. Ne?
Ja, gab auch witzige Bilder von ihm, so im Mantel ganz oben auf dem Podest. Ja. Und genau, das war, glaube ich, schon ein wichtiges Erlebnis auch für ihn. Für ihn geht es ja auch noch weiter dieses Jahr. Ich glaube, also auf jeden Fall Hawaii. Und du sagtest, glaube ich, auch noch 70.3 in Polen steht er auf der Startliste. Ich habe ihn, glaube ich, auch auf der Entry-List gesehen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, da hat er ja auch schon gewonnen.
Ja, und 2000. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht war sogar die Erstaustragung des Rennens, das ist ja noch nicht so alt.
Auch. Ja. Das wäre auch mal was, also ich war selbst noch nicht da oder auch keiner von uns, glaub ich, aber das alle schwärmen in höchsten Tönen von diesem Rennen. Also das soll spektakulär gut sein, auch was so Zuschauer angeht. Richtig viele Starter, es ist groß. Es ist auch für die Veranstalter, für die hat das einen hohen Stellenwert, weil natürlich die Region auch interessant ist. Ja, wäre vielleicht mal ein lohnenswertes Ziel. Da müssen wir mal drüber nachdenken.
Ja, die gleichen Gedanken hatte wahrscheinlich auch Jan Frodeno.
Ja, klar. Ja.
Genau. Der Vollständigkeit halber bei dem Rennen noch oder vielleicht einmal noch zu Nils Leistung hat den Abstand quasi auf dem Rad rausgefahren. Unglaublich schnelle Radzeit, 2 Stunden, 39 Sekunden. Damit knapp 4 Minuten schneller als der Zweitplatzierte. Philippe Acevedo kenne ich ehrlich gesagt auf der Distanz nicht so, ist ein Portugiese, also Namen schon öfter mal gehört, aber nicht jemand, der regelmäßig bei großen 70-3-Rennen irgendwie auf dem Podest landet, was nicht bedeutet, dass wir Nils Platzierung kleinreden wollen. Auf dem 3. Platz Mattia Ciccarelli, das ist der auch schon die Challenge Regione dieses Jahr gewonnen hat, den kennt man auch, der ist zusammen mit Nils Rad gefahren, ist ein sehr, sehr starker Radfahrer, ist dann aber beim Laufen relativ eingegangen, also immer noch knapp 3 Minuten dahinter, es war schon noch alles relativ eng beisammen.
Genau, da gab es halt dann nochmal den Wechsel auf 2 und 3.
Genau, ja. Beim Laufen. Und ganz interessant, auf Platz 4 Daniel Sapunov aus der Ukraine. Das ist jemand, der schon für Hawaii qualifiziert ist. Und wir haben ja ganz viel über das Slot-Verfahren und so schon geredet. Sicherlich jemand gewesen wäre, den man sonst nicht auf der Rechnung gehabt hätte. Ja. Also tatsächlich diese große Diskussion, die wir vorher geführt haben. Was macht das jetzt mit den Rennenbesetzungen? Sorgt das dafür, dass kleine Rennen auch stärker besetzt sind, einfach weil die Chance dann für die Leute größer ist, einen Slot zu kriegen. Ist nicht überall aufgegangen, weil natürlich auch jeder erstmal durchkommen muss, aber der gehört jedenfalls zu den großen Überraschungen. Ja. Ich glaube, in Malaysia hat der sich qualifiziert, aber noch relativ früh. Also wenn man den jetzt so quasi auf der Liste jetzt gesehen hätte, hätte man ihn so ein bisschen übersehen und wäre bestimmt auch nicht davon ausgegangen, dass das jemand ist, der auf Hawaii am Start steht. Also so viel zum Männerrennen. Bei den Frauen gab es einen Favoritensieg, Radgar Kahlefeld vor Susi Cheatham und Sarah Piampiano. Ich würde fast sagen, mehr oder weniger erwartungsgemäß, auch wenn das dann am Ende nicht ganz so deutlich war. Aber
sie sich auch durcharbeiten musste, ne? Also sie musste schon sich nochmal ranarbeiten, war zwischenzeitlich schon mal ein bisschen zurückgefallen. Und hat sich dann aber mit Laufstärke wieder an die Spitze gesetzt.
Ja, erfahrungsgemäß ja eine starke Läuferin. Aber auch bei den Frauen das Podium mit großen Namen besetzt gewesen auf jeden Fall. Vielleicht kurzer Distanzwechsel. Bleiben wir noch bei Ironman-Veranstaltungen. Da gab es den Ironman Vitoria in Spanien, Erstaustragung, also Premiere und dann gleich ein Heimsieg in Eco Llanos, für den das wahrscheinlich verdient und auch am Ende muss man sagen relativ deutlich und für den das wahrscheinlich auch eine ganz besondere Erfahrung dann war eine Premiere in der Heimat zu gewinnen. Das waren schon spektakuläre Bilder, aber auch eins der Rennen, was man komplett live verfolgen konnte bei Ironman Now.
Ja, der ist ja auch nicht irgendwie nicht tot zu kriegen, ne? 42 ist er, glaube ich, mittlerweile.
Boah, da fragst du mich was, aber der ist ja auch schon echt ewig dabei.
Ja. Und aber immer noch mit Resultaten, ne? Also nicht irgendwie so ausfaden oder so irgendwie, sondern immer wieder taucht er auch immer noch mal wieder auf.
Ja, vor allem, was jetzt da auch ein springender Punkt bei war, war ja auch, dass die Konkurrenz wusste, wenn es jetzt um Hawaii geht, geht es auch erstmal nur um Platz 2, wenn man Eneko Janos außen vor lässt, weil der hatte seinen Slot schon durch den Sieg in Arizona im November 2018. Von daher, der hatte vorher schon geliefert. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass der noch einmal hervorkommt oder so. Der ist ja echt immer ziemlich konstant auch. Den Hawaii-Slot bei den Männern hat dann Josh Amberger bekommen, der Zweiter geworden ist. Haben wir auch uns heute drüben nochmal angeguckt in der Redaktion, die Videos vom Schwimmen. Auch wieder mit Abstand, was heißt mit Abstand, aber allein weggeschwommen. Ja. Und deutliche Lücke gerissen auch, über eine Minute auf die erste große Gruppe. Immer wieder spektakulär zu sehen, wie der sich da durchflügt. Ist also auch auf Hawaii mit dabei, also einer der letzten, von denen man gesagt hätte, also auch durch Verletzungen im Frühjahr so ein bisschen die Rennplanung verändert oder verändern musste, aber da hätte man auf jeden Fall gesagt, der gehört auf jeden Fall zum Feld dazu und ist ja auch jemand, der unter Umständen den Rennverlauf auf Hawaii immer mal so ein bisschen mitbestimmen kann.
Absolut.
Und der ist jetzt auch dabei.
Ja klar, ich meine, er war ja so eigentlich einer, der so ein bisschen hinterherhing. Der wollte sich ja, also ist ja sicherlich von ausgegangen, dass er sich in Südafrika qualifiziert.
Ja.
Da hat er nicht so einen guten Tag und dann, ja, wie du gesagt hast, ne, dann hat er einen Radsturz gehabt und da musste er so ein bisschen gucken. Das wäre total spannend, mal so da in die Gedankenwelt reinzugucken der Athleten. Wo melde ich mich an? Ich meine, wie kommt der jetzt auf den Ironman in Spanien? Ne? Wahrscheinlich. Also ich meine,
der guckt auf die Liste.
Ja klar, aber die ändert sich ja, kann sich ja auch alle 10 Minuten ändern im Prinzip, ne? Wenn du, ich meine, Listen sind ja auch heutzutage da Schall und Rauch, ne? Da steht dann auf einmal ein anderer Name dran, der sich das auch noch gedacht hat.
So. Ja, jetzt war es auch natürlich ein Zeitraum, wo man fairerweise sagen muss, wenn er es jetzt da nicht geschafft hätte, wäre es schon fast schwierig geworden, noch ein Rennen zu finden. Also je nachdem natürlich, was dann passiert wäre. Also wenn du das Rennen komplett absolvierst und es von der Platzierung nicht reicht, also du meinetwegen weißt, eigentlich kriegt der Zweite nur einen Slot, aber du bist dir nicht sicher, ob der vielleicht ablehnt, dann kämpfst du natürlich auch für den dritten Platz, also plus Preisgeld und natürlich der ganze Aufwand, der da drin steckt, dann machst du das Rennen halt zu Ende. Das ist natürlich eine andere Ausgangslage, als wenn du bei Kilometer 5 beim Laufen rausgehst, weil du Schmerzen hast, dann kannst du überlegen, nochmal um die Welt zu fliegen und eine Woche oder 2 Wochen später ein Rennen zu machen. Aber wenn jetzt das wäre auch ein Zeitpunkt gewesen mit einer komplett absolvierten Langdistanz, wäre es dann auch schwierig geworden, noch ein weiteres Rennen vor Hawaii zu machen oder vor dem Quali-Zeitraum.
Ist natürlich aber auch, auch finanziell immer eine Geschichte für die. Ne? Also das ist mir tatsächlich dieses Jahr erst so richtig bewusst geworden, wenn man dann eben auch mit den Athleten spricht, die dieses Problem haben, ne? Die das nicht von vornherein so geplant haben und so Sachen, ich mache viele Rennen und so, wie es früher war und sammle dann meine Pünktchen zusammen, das kriege ich schon irgendwie hin, das ist so und so durchfinanziert, sondern die auf einmal gezwungen sind, ihre Planung umzustellen und dann wirklich diese langen Flüge machen zu müssen. Ne?
Das prominenteste Beispiel ist ja jetzt Sarah True, die das ja auch ganz transparent gesagt hat und kein Geheimnis draus gemacht hat und schon nach Cairns meinte, dass sie überlegt, was sie macht und dass Frankfurt im Raum steht, aber dass am Anfang nach dem Rennen, als es schiefgegangen ist in Cairns, das ja schon so formuliert hat, dass sie sich da gar nicht sicher ist, ob sie es macht. Ja. Also das hat er ja tatsächlich nicht sofort gemacht, alles klar, ich mach Frankfurt, sondern musste sich das echt durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt, als das nochmal schiefgegangen ist, natürlich an Tragik kaum zu überbieten, ist halt auch die Frage, ob sie da nochmal was unternimmt. Also ich glaube, da hat sie bestimmt, oder sie hat ja auch schon geäußert, dass es Optionen gibt, aber sie scheint da auch immer noch nicht so ein bisschen oder noch nicht festgelegt zu sein und scheint so ein bisschen noch zu schauen, was für sie am besten ist. Ja. Also ich stelle mir halt vor, ganz ehrlich, wenn mir sowas passieren würde, wäre ich, glaube ich, nicht ermutigt, so kurze Zeit später nochmal alles auf eine Karte zu setzen, noch eine lange Distanz zu machen, in dem Wissen, dass ich ein paar Wochen später nochmal auf Hawaii ran muss und da immerhin als auch als Vorjahresvierte an den Start gehe, also nicht irgendwie mal mitmachen und dann ist gut, sondern da fährt man ja auch mit Ambitionen dann hin. Ich glaube, ich könnte mir das in so einer Situation nicht vorstellen, in ein paar Monaten 2 Langdistanzen zu machen.
Ja, schwer, ne? Aber das ganze Jahr abhaken und sagen, es hat jetzt irgendwie gar nichts geklappt. Also, oder tue ich ihr jetzt Unrecht? Nee. so richtig geklappt hat ja nicht wirklich.
Ja, gut, das ist ja immer die Diskussion. Sobald du anfängst, Langdistanzler zu sein, wirst du fast immer an Hawaii gemessen.
Yeah.
Und wenn du es gar nicht dahin schaffst, dann ist es schon ein halb verlorenes Jahr, es sei denn, du hast irgendwas anderes, Größeres gewonnen.
Ja, oder zumindest gute Platzierungen abgeliefert hast, noch irgendwie auf 73 Rennen irgendwie gut performt, hast da noch was abgeliefert und noch was eingesammelt an Platzierungen.
Ja, das Bittere bei ihr ist ja, dass sie ja gezeigt hat, dass die Form da ist.
Ja.
Also es war ja zweimal auch mehr oder weniger. Das ist auch das, was sie sagt. Also es ist nicht dieses, okay, dieses Jahr läuft es einfach nicht. Also klar, trifft natürlich auch zu, aber es ist nicht so, dass die Fitness nicht da wäre, sondern einfach ja die Verkettung von ungünstigen Umständen ist ja echt kaum zu überbieten. Also
können wir. Was sagt denn dein Gefühl? Sucht sie sich noch eins und wenn ja, welches? Ich meine, es gibt ja nicht mehr so viele.
Ja, es gibt noch ein paar Rennen in Nordamerika. Und wäre halt die Frage, ich glaube, sie ist halt jetzt wieder in ihrer Heimat, sprich, wenn sie ein europäisches Rennen machen würde, dann wäre das nochmal mehr oder ein höherer finanzieller Aufwand und natürlich mehr Reisestress, weil danach kommt ja dann auch schon wieder Hawaii.
Ja.
Wobei sie es ja dann nicht ganz so weit hat wie aus Europa.
Ja.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch ein Rennen macht. Gut, welches das dann wird, müsste man mal schauen. Mont Tremblant vielleicht. Dann kann sie sich mit Sanders zusammen an die Startlinie stellen.
Sie hat ja auch jetzt, also ist jetzt, soll nicht despektierlich klingen, aber sie ist 37, glaube ich. Ne? Sie hat jetzt auch nicht so unfassbar viele Jahre mehr noch, wo sie Hawaii. Also ich glaube, deswegen würde ihr das, glaube ich, auch schwerfallen, das Jahr einfach so sausen zu lassen. Ne?
Ja. Ja, zwei Jahre, wo sie nochmal richtig einen raushauen kann vielleicht. Lass es maximal drei sein, danach wird es wahrscheinlich irgendwann eng, vor allem, weil die Tendenz ja auch dahin geht, dass von unten eher noch was nachkommt. Es wird ja nicht einfacher. Also der Sport entwickelt sich ja auch immer noch weiter und ich glaube halt, es ist auch nur eine Frage der Zeit bei den Frauenfeldern, dass die Leistungsdichte sich da so anpasst, wie wir es jetzt bei den Männern in den vergangenen Jahren erlebt haben. Also da
vor allen Dingen hinter der Spitze ist es ja tatsächlich auf Hawaii auch häufig so, ne, dass dann einfach da wild durchgetauscht wird, die Plätze, da gibt so viele, die man aufzählen muss, die da um 2 bis 8 irgendwie kämpfen.
Es ist eigentlich echt so witzig, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man immer von Platz 2 bis, also ja klar, es ist berechtigt.
Es sind die Ergebnisse halt einfach, die was anderes sagen. Wobei, ja, ich meine, jetzt hat man das Rennen in Frankfurt gesehen, ne? Das sind jetzt auch gerade im Editorial für die neue Zeitschrift drüber geschrieben, es waren halt nur noch ein paar hundert Meter.
Ja.
Das ist so, als wenn wirklich der Moderator sagt, da läuft der Erste in Hawaii und sagt so, jetzt muss er nur noch Kuakini runter und dann ist nur noch den Ali Drive, da kann er sich feiern lassen und dann hat er das Ding gewonnen. Das ist genau die Strecke, die Sarah True gefehlt hat.
Ja.
Stell dir das mal vor, es ist unfassbar, dass dann auf einmal jemand, der da schon quasi als Sieger gefeiert wird auf Hawaii, dass es da auf einmal heißt, oh, der fängt an zu taumeln.
Ja, auf der anderen Seite, das sind dann noch andere Beispiele, aber es gibt echt coole YouTube-Videos von irgendwie Beispielen, die als verschiedenen Sportarten, die sich zu früh gefreut haben. Dann irgendwie gibt es ja auch beim Radfahren, war das letztes Jahr irgendwie bei der Cycle-Cross-WM, jemand, der sich dann irgendwie schon, der dann auch gejubelt hat und Hände hoch und so, und dann hat er sich verzählt, dann war es noch eine Runde zu fahren.
Auch stark. Erik Zabel seinerzeit, die Älteren werden sich erinnern vielleicht, Mailand Sanremo, auch die Hände hochgerissen im Ziel, jubelt und dann guckt er so nach links unten und sieht, oh, da kam noch einer unterm Arm durchgefahren. Passiert selten, aber passiert. Gut, aber das sind so Sachen, ja, ich meine, da geht es halt wirklich so, aber dieses wirklich, das dann auch nicht mehr in der Hand zu haben, ne, und dann quasi so den Stecker gezogen zu kriegen, ist immer noch, wirkt immer noch nach. Also auf jeden Fall, es war so bitter.
Ja. Ja, bei den Frauen, Heather Jackson gewonnen.
Ja.
Das hat dich wahrscheinlich als bekennenden Fan sehr gefreut.
Genau, ich bin bekennender Heather Jackson-Fan. Starker Hut auch übrigens, konnte man auf Instagram sehen. Ne? Weiß ich nicht, wie das heißt, der traditionelle Hut, den sie bekommen haben. Ja, war der Tag der guten Verkleidung. Also in Astana oder Nur Sultan gab es auch einen coolen Bademantel mit Hut. Sah so aus. Also die Landestracht wird es sein. Sorry für alle Kasachen, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Nils Frommelt hat gesagt, er trägt den gern zu Hause auch. Er legt den nicht mehr ab jetzt.
Ja, das ist ein gutes Omen vielleicht.
Ja.
Aber vielleicht zum Rennen, sah nicht ganz aerodynamisch aus und die Helmnorm wird das auch nicht erfüllen. Aber
ich finde das gut. Das sollte Tradition werden, dass irgendwie so landestypische Sachen verliehen werden. Auch. Was könnte das hier beim Ironman Hamburg sein?
Im Zielfoto ins Fischbrötchen beißen.
Ja, sowas. Also. Und Fischbrötchen und so eine schöne Kapitänsmütze.
Ja,
von der Barkasse.
Ja.
Direkt.
Mit so einem Steuer.
Also vom Ironman Hamburg, wer hier mithört, Konrad, wenn du uns hörst, gib die Siegerprämien in Auftrag.
Ja, es ist auch eigentlich, ich meine, jetzt hier dieses Jahr, ich war ja in Heilbronn am Start, das war das erste Mal, dass ich Maultaschenparty hatte.
Ja.
Hier könnten wir Fischbrötchenparty machen.
Ja.
Und das dann also so ein bisschen, ich meine, in
Caroline Rauscher gefällt das nicht, Fischbrötchen am Vortag.
In Rot, ja, müssen wir einen Tag vorziehen noch, das am Freitag machen. In Rot gibt es ja den Lederhosenabend.
Ja.
Ist ja auch immer mit viel Tradition verbunden. Dann gibt es so ein paar nette Ideen. Heather Jackson, ja, mit deutlichem Vorsprung. 13 Minuten vor Nina Deron, wenn man sie so ausspricht, Schweizerin. Ich habe auch viel überlegt vorher. Das ist immer das Problem, wenn man die Namen vom Lesen so selbstverständlich kennt und dann in Verlegenheit kommt, sie aussprechen zu müssen. Die hat nämlich aber trotzdem als Zweitplatzierte wie bei den Männern auch den Weißlaut bekommen. Dementsprechend hat die, entweder müsste man mal schauen, ob die vorher auch darauf gepokert hat oder ob das eher eine Überraschung war. Ja, auf jeden Fall zweimal der Zweitplatzierte, die Zweitplatzierte Hawaii-Slot. Und jetzt sind es auch nicht mehr so viele Rennen. Ich habe mal bei den Männern gesehen, der Stand davor war 47 Starter.
Ja.
Jetzt dann 48 plus die Rennen, die noch kommen, werden dann wahrscheinlich so an die 55. Und angepeilt wurde ja immer 50. Aber wir wissen aus den Vorjahren auch, es waren auch da immer ein paar mehr. Von daher wird sich das von der Anzahl wahrscheinlich alles nichts nehmen und auch so auf die Range hinauslaufen, die vorher angekündigt wurde.
Ja, und es sind auch, widersprich mir, wenn ich Quatsch erzähle, aber auch so die ganz, ganz großen Favoriten sind ja auch wirklich alle qualifiziert mittlerweile.
Ja.
Oder die das Rennen mitgestalten, erwartungsgemäß, sagen wir mal so.
Ja, wir haben ja auch gesagt damals schon, dass es wahrscheinlich nicht die ganz großen Treffen wird, logischerweise, sondern eher die mit ganz viel Aufwand immer probiert haben, durch 5 gute, aber nicht sehr gute Ergebnisse sich zu qualifizieren, wo es dann einfach die Summe macht und nicht das Eintagesresultat. Ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gesehen, im Fall von Josh Amberger, so eine Verletzung kann halt jeden treffen, auch irgendwie große Prominenz. Und wenn das nicht der Hawaii-Sieger ist, der dann nur finishen muss, sondern wenn das jemand ist, der auch wirklich einen Slot durch ein Ergebnis braucht, dann wird es halt nochmal eng. Ich meine, wir sehen es halt jetzt bei Lionel Sanders, wenn der das in Mont-Tremblant nicht schafft, der hat ja bekannt gegeben, dass er es versuchen wird und dann mit möglichst geringem Aufwand irgendwie die Quali einfach nur erstmal zu lösen und den Hawaii-Slot zu kriegen, dann ist es auch ein verschenktes Jahr. Also es ist komplett, dann kann man echt sagen, für die Tonne.
Und dann natürlich auch ein großer Name, der fehlt, ne?
Ja.
Und ein weiterer großer Name ist der Name Relat, der auch noch fehlt auf der Liste.
Ja.
Da bleibt es auch abzuwarten.
Erleben wir aber in doppelter Ausführung hier in Hamburg.
Ja.
Also wir haben jetzt jedenfalls die Rückmeldung bekommen, dass nicht nur beide auf der Startliste stehen und wir die Diskussion führen müssen, die wir hier manchmal immer führen müssen, wer startet jetzt wirklich von denen, die auf der Liste stehen, sondern geplant ist ein Start von beiden. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann werden beide in Hamburg starten. Und dann ist natürlich auch irgendwie logischerweise, wenn mit der Historie, darf auch nichts anderes dann das Ziel sein als der Hawaii-Slot.
Ja, interessanterweise zeigt sich, also ist ein höchst seltenes Phänomen. Ne? Das ist ja das, was sie eigentlich immer versuchen zu vermeiden, dass sie beide beim selben Rennen starten.
Ja.
Und jetzt ja tatsächlich auch da dann wirklich beide dasselbe Ziel haben. Ne? Sie müssen gewinnen.
Ja, vor allem ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass es nur einen Slot geben wird. Also, aber jetzt realistisch betrachtet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die am Ende wirklich auf 1 und 2 landen, dass irgendwas bei jemandem nicht schief geht, dass beide einen Sahnetag erwischen und dann...
Das fragst du mich?
Ja.
Nein, aber...
Es war auch natürlich auch an dich, aber schon eher so rhetorisch laut gedacht, weil ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass beide einen so guten Tag erwischen, dass sie am Ende bis Kilometer 30 Seite an Seite beim Marathon laufen und dann... ein Familienkrieg ausbricht.
Ich will das nicht. Ich will das nicht sehen. Eigentlich, also ja und nein. Das ist so ein bisschen, so beides. Ich meine, es ist natürlich, es ist eine unfassbare Geschichte, wäre das, aber Ich habe, Andi Rehlert hat mal bei uns im Interview gesagt, in der Geschichte, da habe ich ihn gefragt, was er denn machen würde, wenn sie auf Hawaii tatsächlich, wenn es Schulter an Schulter kommen würde und beide, es ging darum, wer Hawaii-Sieger wird. Und da hat er wirklich lange überlegt und ist in sich gegangen und dann hat er gesagt, ah, am Ende tut man doch alles für seinen kleinen Bruder.
Und das ist echt so ein geiles Statement, ja. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, wenn der Moment da ist, ob man, also ob er in dem Fall das dann auch wirklich macht, weil ich könnte mir schon echt vorstellen, in dem Moment ist es eine sportliche Auseinandersetzung und keine politische Entscheidung. Und wenn du an dem Tag der Bessere bist, dann finde ich auch, musst du da keine, also ich wäre, das wäre ja wirklich.
Nee, natürlich müsste er nicht, aber.
Ich bin auch ganz ehrlich, wir hatten die Diskussion ja auch hier mit Alistair Brownlee und Jonathan Brownlee. Also Alistair hat das ja auch nur gemacht damals in Cozumel, weil die Chance noch da war, dass Jonathan Brownlee Weltmeister overall wird. Ja. Und wenn es da, glaube ich, um Titel gegangen wäre in einem Einzelrennen, dann wäre Alistair auch sowas von vorbeigelaufen.
Aber man kann Alistair Brownlee nicht mit Andreas Rehlert vergleichen.
Nein, aber
das ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Charaktere.
Das ist wohl wahr, aber das ist ja auch sogar ein Praxisbeispiel. Also ich meine, ja. Andi hat es ja jetzt gesagt, er würde das dann machen. Ja. Jetzt ist es ein Beispiel aus der Realität, wo das mal eingetroffen ist und tatsächlich in der Konstellation, dass es auch zwei Brüder getroffen hat in einem Kampf um einen WM-Titel. Und auch da, glaube ich, natürlich war es letztendlich nur das Szenario, weil damals wurde das ja so hoch gelobt und ging ja auch dann durch die Presse und vor allem durch die Medien, die sich sonst nicht mit Triathlon beschäftigen, wo das dann so gelobt wurde und große Geste des Sports und so, wo auch alle, die sich ein bisschen mit Triathlon auskennen, gesagt haben, hey, der war quasi nur da, um seinem Bruder auch zu helfen. Für den hat das Rennen gar keine Rolle mehr gespielt. Der war quasi auch nur da, um sich zwischen oder einen der Plätze zwischen Jonathan Brownlee und Mario Mola zu besetzen. Ja.
Das wird hier ganz anders, ne? Ja, das ist komplett, es ist tatsächlich, gibt es nur dieses eine Ziel. Und beide wollen es erreichen. Es ist hart.
Also ich meine, selbst wenn es so laufen würde, glaube ich trotzdem, dass beide sich für den anderen freuen könnten.
Denn nicht, dass es noch eine Diskussion gibt dann, wer vorgeht. auch das ist möglich bei diesen Brüdern.
Es hätte jedenfalls das Potenzial, ein historisches Rennen zu werden. Und an der Stelle können wir auch schon mal ankündigen, wir machen ja in Hamburg sowie in Roth und in Frankfurt auch wieder eine Live-Sendung. Und ja, haben die beiden Relats am Freitag vor dem Rennen zusammen zu Gast. Wir haben die Zusage bekommen und ja, hoffen natürlich auch, dass jetzt nichts mehr im Training oder so passiert oder gesundheitlich. Wir wissen ja, Michael Relat vor 2 Jahren den Start in der Rennwoche absagen müssen aufgrund noch einer Erkrankung. Drücken natürlich die Daumen, dass wir dann beide bei uns am Freitag vor dem Rennen vor dem Mikro stehen haben, genau diese Sachen fragen können.
Absolut.
Antworten bekommen und dass sie beide möglichst fit ins Rennen gehen.
Ach, das wird großartig.
Ja, das glaube ich allerdings auch. machen wir einen Distanzsprung von Langdistanz zu Kurzdistanz. Es war am Wochenende noch ein Weltcup. Den wollen wir natürlich der Vollständigkeit halber nicht auslassen, weil die Ergebnisse oder zumindest die Zielsprints auch sehr spektakulär waren, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Wer das nicht gesehen hat, sollte sich das vielleicht nochmal als Video angucken. Das war wirklich Kurzdistanz, wie sie leibt und lebt. Bei den Frauen Emma Jeffcoat gewonnen. Im Ziel, auch relativ knapp, nicht ganz so knapp wie bei den Männern, da war es wirklich sehr, sehr spektakulär, also echt selten sowas erlebt. Vor der Österreicherin Sarah Village und Kellyanne Perkins aus Australien und genau, bei den Männern Eli Hemming gewonnen vor Ryan Fisher und von daher, ich glaube tatsächlich, dass es nicht sportlich nicht ganz so hoch zu bewerten wie sonst manche Weltcups, wo noch der ein oder andere richtig große Name da ist, weil jetzt viele am Wochenende ist wieder WTS in Edmonton. Da war es jetzt mal so, dass so die zweite Reihe die Chance bekommen hat, ein Weltcuprennen zu gewinnen. Aber das war sicherlich für viele auch relativ dankbar. Genau. Ja, dann haben wir die Rennen vom Wochenende abgehakt und ich habe ja schon am Anfang gesagt, es war nicht nur die Rennen irgendwie, die uns immer auf Trab halten, sondern natürlich auch die Sachen, die so in der Szene passieren und was da viele überrascht hat und beschäftigt hat. Wir haben ja gerade schon gesagt, die erste Änderung oder Ankündigung von Jan Frodeno bezüglich seiner Rennplanung war, dass er beim Ironman 70.3 in Polen startet und nicht bei der 70.3 WM, und jetzt hat er bekannt gegeben, dass er wieder im Allgäu zu finden sein wird. Jo. Und wieder beim Allgäu-Triathlon startet.
Die Szene rastet aus. Zu Recht.
So.
Nice, aber ich finde es, also gerade also für seine Fans in Deutschland ist es natürlich dieses Jahr, ist ja der Hammer, ne?
Ja.
Also Buschhütten, Kraichgau, Frankfurt, Allgäu.
Ja. Und das, obwohl er sonst kaum in Deutschland ist.
Ja. Ja, aber es ist, ich meine, das ist ja auch ein gut, ich meine, gutes Pflaster für ihn auch. Hat ja gut funktioniert.
Ja, du warst beim letzten Mal dabei.
Ja, das war total gut. Also 2017 ist er gestartet, allerdings damals da auf der Mitteldistanz. Und das war ja noch eine kleine Stufe spektakulärer damals. Frodeno und Daniela Rief am Start. Und das Pikante damals bei dem Rennen war, dass die Frauen vor den Männern gestartet sind, 15 Minuten. Das heißt, Frodeno auf Verfolgungsjagd von Daniela Rief. Und es war halt dann wirklich die ganze Zeit die Frage, wann holt er sie ein? Kann er sie überhaupt einholen? Und Jan hat es dann natürlich immer so ein bisschen, ich meine, klar, was soll er sagen? Irgendwie so, ne, für ihn war das natürlich nicht so. Ich muss jetzt hier Daniela Rief einholen. Für Daniela Rief aber auf der anderen Seite war es schon echt ein Ansporn. Also sie hat dann auch nach dem Rennen gesagt, nee, das war schon ein Ziel für sie, vor ihm ins Ziel zu kommen, also diesen Vorsprung aufrechtzuerhalten. Ist ihr auch gelungen damals.
Ich wollte gerade sagen, das war ja, ja auch etwas, was viele letztendlich überrascht hat irgendwie. Also ja. Für die meisten war es ja vorher die Frage, wann überholt er sie? Und im Rennen war es dann irgendwann die Frage, überholt er sie überhaupt? Ja.
Und die ja. haben da, also auch Jan hat nicht gebummelt, ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Überhaupt nicht. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Anfang, wo sie auf den Geschmack gekommen ist, sozusagen, ich messe mich mal mit den Männern. ich glaube echt, danach ging das los, dass sie gesagt hat, so das kann langsam so...
War das nicht auch irgendwie so, dass sie Gesamtvierte geworden ist?
Ja,
oder so?
Ja, irgendwie so um den Dreh.
Das war auch
echt krass. Das war schon eine krasse Zeit auch, ja. Ja, und das Rennen im Allgäu ist sowieso ein Spektakel. Also wirklich richtig, richtig anspruchsvoll.
Es war auch cool, wie Jan das angekündigt hat. Hast du das Kurzvideo gesehen?
Ja.
Also ich habe ja auch bald wieder Geburtstag und habe es überlegt, was kann man denn da machen? Wo ist denn eine coole Party? Ibiza? Nee, waren wir schon so oft. hat er witzig gemacht, auf jeden Fall die Ankündigung. Das ist auch immer, ich finde sowas auch immer cool. Das gehört ja auch irgendwie dann dazu, nicht so statisch zu sagen oder was heißt gehört dazu. Es ist auf jeden Fall für alle unterhaltsamer und auch lustiger, wenn das irgendwie so gemacht wird, als dann einfach zu sagen, hier Ankündigung, ich werde da und da starten.
Vor allen Dingen, das ist da wirklich Party, ne? Das
ja.
ist halt tatsächlich vorher da bei der Athletenbesprechung, also 2017 hier mit Königsmantel und Krone und so. Der,
ja, da sind wir wieder, was kann man...
Volle Pulle. Also die haben, da geben die alles, aber auch die Stars haben sich auch da gerne einspannen lassen und haben den Spaß mitgemacht. Und einfach wunderschönes Rennen, echt hart, also wirklich anspruchsvoll, steile Anstiege, richtig lange Anstiege. Auch jetzt selbst bei auf der olympischen Distanz müssen so Schweinereien wie hier der Kuhsteig zum Beispiel,
ja.
ne, 300 Meter, richtig, richtig steil, auf so einem Trampelpfad bewältigt werden müssen. Und da ist dann tatsächlich auch nur noch, also Laufen ist dann da eigentlich nur noch Alibi. Du kannst genauso gut gehen. Das ist von der Geschwindigkeit unterscheidet sich das dann nicht mehr.
Ja.
Und da haben die schon ganz schön durchgepustet. Also das ist richtig gut. Also lohnt sich, glaube ich, vorbeizugucken und sich das anzugucken. Also das ist echt.
Ich frage mich dabei jetzt wirklich so ein bisschen, was das Motiv von Jan ist, da zu starten. Also ob das wirklich so ist, gibt ihm diese Atmosphäre, die man da erlebt und das, was man da zurückkriegt, auch von den Zuschauern und von der ganzen Veranstaltung an sich so viel, dass das nochmal die Hauptmotivation ist, weil es ist ja nicht der sportliche Anreiz oder das Messen mit anderen jedenfalls, was da die große Rolle spielt, sondern das ist natürlich für ihn, sicherlich wird er da keine GR2-Einheit draus machen, sondern schon mal schauen, irgendwie was geht und die Daten, die er hat, werden ja auch Aufschluss darüber geben, aber es ist ja nun nicht so, dass er sich da an den Start stellt und Mann gegen Mann mit 10 anderen richtig guten Jungs messen wird. Also ich weiß nicht, wer noch alles kommt, das war jetzt auch nicht wieder despektierlich gemeint, bevor die Leute
bei Frodeno
sagen,
ist es ja
genau.
Auch keine, das da ist, muss man sich nicht zurückhalten.
Nee,
ich glaube aber, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass eben, wie du gesagt hast, für ihn einfach ein Test ist, dass er da selbst, weil ich meine, da kann er sich's richtig einschenken. Also das wird er vielleicht auch nochmal tun. Vielleicht hat er auch noch Termine in Deutschland. Kann auch sein, dass er nochmal einen Test macht oder irgendwas.
Mag auch sein.
Auf der Bahn oder so.
Ja. Ja, das war jedenfalls so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das gesehen habe, wo ich dann einfach so dachte, okay, also Jan Frodeno gehört nun wirklich zu den Sportlern, die auch drumrum so viel zu tun haben, dass sie eigentlich nicht mal spontan sagen, hier und da ist ja alles wirklich sehr, sehr gut durchgeplant und hat ja auch alles Hand und Fuß und das wird ja vorher auch gut überlegt. Und ja, also wahrscheinlich wird das dann auch einfach gut in den Trainingsplan passen, da nochmal irgendwie so eine Standortbestimmung zu haben oder ja, hartes Koppeltraining ist schon immer so eine
Spaß,
Abwertung.
Vielleicht macht es auch zwischendrin mal Spaß, sich feiern zu lassen.
Ja, deswegen meine ich ja, ja gerade auch, ob das vielleicht einfach nicht so noch einen Schub für den letzten Trainingsblock gibt, wenn man da so eine Veranstaltung hat, wo man natürlich das auch alles irgendwie aufsaugen kann.
Ja,
ja, auf jeden Fall glaube ich, für ihn, er kann das bestimmt sehr, sehr genießen, und alle anderen, die damit jetzt wirklich sehr, sehr überrumpelt wurden, glaube ich, damit hat, denke ich, niemand gerechnet, ja, haben dann auch ein großes Erlebnis.
Ja, für die Teilnehmer auch cool, ne?
Ja, also sicherlich. Ja. Das, und vor allem auch für die, die sich dann vielleicht bisher noch nicht mit Jan Frodeno auf der gleichen Strecke vergleichen konnten. Also gerade so mit
absolut
Profil, ja, und so. Ja, ja. Und genau. Das ist ja auch immer cool, mal so zu gucken. Nicht natürlich, weil da so viele so nah dran sind, dass sie sagen, wie viel fehlt mir denn, sondern einfach so diese Nein. Faszination. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder erleben. Die gleiche Strecke zu den gleichen Zeitpunkten oder zu den gleichen Bedingungen, ja, zu absolvieren, ist ja auch irgendwie die Faszination, die dazugehört.
Ja, total. Und so, zumindest war es 2017 so, anders als jetzt zum Beispiel bei den großen Rennen, wo dann die Wechselzonen so abgeschottet sind, dass da auch dann die Profis ihren eigenen Bereich haben, wo auch niemand anders rein darf dann und so, ist das da halt überhaupt nicht. Ne? Ja. Die kommen da halt morgens an, müssen sich mit allen da irgendwie ihre Räder abstellen, und dann, da musst du erstmal extra Zeit einplanen für Selfies. Ne? Also, weil das ist tatsächlich so, da kommt der Erste, und wenn der Erste sich getraut hat, dann stehen da 20-30 Leute, die noch ein Foto machen wollen mit ihm, erstmal locker, bis er dann auch irgendwann mal schnell zum Start muss.
Ja, das Coole bei Jan ist ja tatsächlich, dass er das auch immer macht.
Ja.
Also das ist, ich habe es echt noch nie gesehen jetzt bei den großen Rennen, dass er wirklich irgendwie mal vorbeigegangen ist, und das muss man ja auch ernsthaft mal sagen, das steht ja irgendwie auch jedem zu, wenn du einen Zeitplan hast, dass du einfach mal sagst, es tut mir wirklich leid, so, aber ich kann jetzt, wenn ich das bei dir mache, muss ich das bei den anderen 30, die ja stehen, auch noch machen, und das geht halt gerade einfach nicht. Das ist ja legitim, aber wir bringen ja, wenn es um sowas geht, auch immer das Beispiel Jan Frodeno 2016, Weltbestzeit in Rot. Ja, klar, geht erstmal duschen und was essen, aber ein paar Stunden später steht er noch auf der Expo und teilt selbst beim Stand von Ryzen Kaffee aus. Also das, ja, das muss man halt nicht machen, und das würde auch niemand von einem erwarten, aber ja, umso cooler ist natürlich, dass Jan sowas dann macht.
Trägt dann auch vielleicht dazu bei, zu dem Status, den er hat.
Ja.
Ja.
Genau, 73 WM war gerade schon einmal flüchtig Thema.
Ja.
Ich habe mich die Tage jetzt mal ein bisschen, ja, damit auseinandergesetzt, weil mich das ja auch irgendwie beschäftigt.
Ja, betrifft dich auch.
Genau, ich habe nämlich für mich mal geguckt, wann so Startzeit ist, und vielleicht auch mal den obligatorischen Blick in die Startliste geworfen, wer denn da alles so rumläuft und schwimmt und fährt. Und genau, habe dabei festgestellt, dass seit 3 Jahren wird die 73 WM ja an 2 Tagen ausgetragen, sprich am Samstag ist immer das Frauenrennen, nicht nur der Profis, sondern auch der Age-Grouper oder Age-Grouperin in dem Fall, und am Sonntag sind alle Männer dran. Und ja, habe dann so mit einem weiteren Kumpel von mir, mit dem ich zusammen reise, wir haben dann mal geguckt, wie viele sind das denn in der Startgruppe, weil da ist kein Rolling Start, sondern es ist die Altersklassen starten alle zusammen. Und der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, bei mir sind über 500 Leute in der Altersklasse, also nur in meiner Altersklasse, kann das sein, so nach dem Motto? Und so war halt völlig überrascht, und ich habe vorher nämlich auch noch nicht geguckt, und das war natürlich dann oder spätestens dann der Anlass für mich, da mal reinzugucken. Ja, und habe dann gesehen, dass es insgesamt etwas über 3600 Starter nur bei den Männern sind, etwas mehr als 1900 bei den Frauen und insgesamt über 5500 Age-Grouper.
Krass.
An 2 Tagen.
Das ist echt krass. Also gerade dieser Riesenblock bei den Männern ist natürlich echt ein Riesenrennen, ne? Und dann gerade noch auf der Mitteldistanz.
Ja, also klar, es ist eine selektive Strecke, so ein bisschen langer Anstieg, lange Abfahrt. Aber ganz ehrlich, also das ist schon wirklich hart. Ich habe hier mal geguckt, was die Startzeiten angeht. Die versuchen das natürlich so ein bisschen zu entzerren. Bei einem Rolling Start wäre es kaum vorstellbar, weil das ja auch dann trotz irgendwie 1,5 Stunden, in denen das vollzogen wird, eine Kette ist, die dann mehr oder weniger nicht aufhört. Also bei einem Rolling Start wäre es einfach problematisch, wenn halt zwischendurch jetzt bei den nach den Startgruppen oder bei den Wellenstarts mal komplett ein paar Minuten Pause ist und keiner auf der Strecke ist, kann man ja versuchen, das so ein bisschen auseinanderzuziehen, aber auch dafür ist eine Mitteldistanz irgendwie zu lang, und gerade die Radstrecke und auch die, ja, es ist, glaube ich, zu unterschiedlich, als wenn man das dadurch komplett vermeiden kann. Ja, wobei ich sagen muss, auf den ersten Blick ist es mit den Startwellen so, dass es eigentlich relativ sinnvoll ist. Also die Männer oder die Profimänner starten um 7 Uhr morgens, danach 8 Minuten später ist der erste Start der Age-Grouper, das sind die 40- bis 44-Jährigen. Dann die Ältesten oder die, ja, in dem Fall sogar die Ältesten, bei also 70 plus ja, alle zusammen.
Alle, die älter sind.
Ich habe gerade geguckt, ja. Ich glaube bei Altersklasse 80 sind bei den Männern 3, ja. Aber das macht natürlich keinen Sinn, da einen Einzelstart zu machen. Bei den Frauen hört es bei 70 bis 74 auf. Mhm. Ja, und dann ist es so ein bisschen im Wechselspiel, einfach um das zwischen den Altersklassen, die wirklich eine ähnliche Leistungsfähigkeit haben könnten, um da die Abstände noch ein bisschen weiter zu entzerren, ist es dann so, dass quasi eine, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, eine noch sehr leistungsfähige,
ältere, langsamere Klasse dazwischen
genau.
ist. Ja. Ja, ich verstehe das schon.
Genau. Also dann 7.08 Uhr sind dann die ersten Age-Grouper, 40 bis 44, dann um 7.22 Uhr die über 70-Jährigen, um 7.33 Uhr 35 bis 39, dann 65 bis 69 14 Minuten später und sprich danach 30 bis 34 um 7.57 Uhr. Da liegen dann also 26 Minuten zwischen. Und von 40 bis 44, zwischen 30 und 34 sind sogar 49 Minuten. Also ja. Das ist schon klug gemacht. Da hat man dann eher so ein bisschen das Risiko, dass die beim Überholprozess schauen müssen, dass sie keinen Unfug anstellen. Aber das ist schon ganz gut gelöst.
Also Simon, sollten wir mal zusammen bei einer Weltmeisterschaft starten? Habe ich trotzdem nicht genug Vorsprung.
Ja, wir können ja mal hier rechnen. Ich bin in der vorletzten Startgruppe.
Und ich starte in der ersten hinter dem Pros.
Ah, das reicht doch aber. Ah, wobei. Es sind eine Stunde 43.
Ja. Reicht trotzdem, glaube ich, nicht.
Es wär ein spannendes Rennen.
Ja, genau. Das tragen wir hier mal aus irgendwo.
Nee, genau. Also von daher, die Diskussion, die es auf Hawaii gab, als jetzt bekannt gegeben wurde, dass es keinen großen Massenstart mehr für alle Age-Grouper gibt, beziehungsweise natürlich getrennt, Männer und Frauen, war ja so ein bisschen, dass die Einteilung der Altersklassen und die zeitlichen Abstände von vielen kritisch gesehen wurden und wo dann einfach viele meinten, das wird nicht dazu führen, dass sich das genug entzerrt, gerade bei der Strecke und der Distanz. Hier muss ich wirklich sagen, ergibt es schon Sinn. Also die haben sich da meiner Meinung nach echt Gedanken gemacht. Und ich werde es ja erleben, wie es dann in der Praxis
umgesetzt wird. Führt natürlich trotzdem irgendein Haar in der Suppe, gibt es immer,
natürlich.
Dass die voraussichtlich schnellsten Age-Grouper irgendwann dann reinkommen, ne?
Ja.
Also und nicht irgendwie so nah nach den Profis und jetzt kommen unsere schnellsten Age-Grouper, das kannst du dann dezent vergessen, ja.
Das ist wahr, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, anders wäre das auch nicht praktikabel
bei so
vielen Teilnehmern. Da sind wir halt wieder bei der alten Diskussion. Also das ist natürlich, wenn du mal davon ausgehst, dass in den Jahren davor 2500 roundabout Age-Grouper gestartet sind bei einer 70-3-WM, ist es natürlich jetzt auch für Ironman sehr attraktiv, das an zwei Tagen auszutragen, einfach weil es dadurch jetzt möglich gemacht wurde, dass über die doppelte Teilnehmeranzahl starten kann. Also das ist natürlich auch, was die Anmeldegebühren und Einnahmen angeht, für Ironman eine gute Situation. Auf der anderen Seite kannst du noch mehr Leuten den Traum erfüllen, an sowas mal teilnehmen zu können, weil du einfach mehr Slots geben kannst, was ja auch irgendwie legitim ist. Also ich will mich noch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist eine irgendwie Vollkatastrophe, weil jetzt 3600 Leute bei einer Mitteldistanz starten. Ich meine, um mal so die Parallele zu ziehen, eigentlich passt es sogar ganz gut. Mallorca ist, glaube ich, der größte 70-3 weltweit mit auch etwas mehr als 3.500 Teilnehmern. Es ist sogar auch eine ähnliche Strecke. Es gibt einen langen Anstieg, eine lange Abfahrt. Und da wird das mit Rolling Start gemacht. Also sprich, da gehen immer Leute nacheinander auf die Strecke.
Vielleicht sind das die Erfahrungswerte, ne? Die sie
wobei das auch da nicht komplett ohne irgendwie Gruppen auskommt. Aber das ist ja das, was ich auch schon nach Dänemark irgendwie erzählt habe. Wo kommst du da schon mit aus? Also das sind nun mal Großveranstaltungen. Und jeder spätestens jetzt weiß man ja in dem Zeitalter jetzt mit so vielen neuen Rennen und mit einem Rolling Start und mit den Bildern, die man sieht und Social Media und so weiter, worauf man sich einlässt. Also es wird ja niemanden überraschen. Das heißt, wer da komplett was gegen hat, kann es im Zweifelsfall auch einfach sein lassen.
Ja. Und wie du ja schon gesagt hast, ist es hier auch echt selektiv, ne? Also da wird es halt, wird sich tatsächlich, also es, diese ewig langen Gruppen, die ihn zusammenfahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann an den Bergen auch gibt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und vor allem ist es da ja auch, ist die Windschattenproblematik, wenn es jetzt nur um den Berg geht, ja auch geschenkt. Also das ist ja da mehr oder weniger auch egal. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich da so drüber nachdenke. Ja, genau. Und ja, einfach mal sehen, was da so ist. Es für mich, ich glaube tatsächlich auch, bei meinem allerersten 70.3 in St. Pölten war es noch so, dass ich auch in der Altersklasse gestartet bin. Also da gab es noch keinen Rolling Start. Mhm. Das war 2015. Ja, seitdem bin ich auch nie wieder bei so einer Großveranstaltung in der Gruppe gestartet. Von daher ist es halt mal ein ganz anderes Rennen. Ne? Ja, also genau. Da ist halt jetzt wirklich mal so dieses, wenn du jemanden siehst, der in deiner Altersklasse ist, dann weißt du, der ist vor dir oder der ist hinter dir so.
Einmal Gesichter angucken. Wobei, wenn du 500 Leute in deiner Altersklasse hast, wird es schwer mit Gesichtern merken.
Ja, ich hab zum Glück nicht so viele. Also ich glaube, bei mir sind es irgendwie 200.
Okay, ja, das geht ja.
Ja, vor allem wird ein Großteil nach dem Schwimmen vor mir sein. Später hoffentlich nicht mehr. Ja, es wird dann schwierig beim Laufen immer zu gucken. Man versucht ja dann immer so zu sehen, gehört der in meine Altersklasse? Habe ich den gerade wirklich überholt? Freue mich schon drauf. Das wird bestimmt witzig. Genau, wir haben uns noch aufgeschrieben als Thema, als ja sehr aktuelles Thema, weil uns das auch gerade für die aktuelle Ausgabe beschäftigt hat. Das Material der Profis. Wir haben auch vor nicht allzu langer Zeit eine Frage dazu mal bekommen bei Instagram, dass sich irgendwer gewünscht hat, dass wir darüber mal was machen und dass es ja immer cool ist, mal zu sehen, wie so das Setup von den weltbesten Triathleten auf unterschiedlichen Distanzen teilweise auch aussieht. Und genau das haben wir jetzt für die aktuelle Ausgabe gemacht.
Genau.
Und es ist dein Artikel und ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, du warst auch derjenige, der jetzt bei den beiden großen Rennen vor Ort war, sich das angeguckt hat, mit den Profis auch geredet hat.
Ja.
Was waren so die allgemeinen Fazits, die du daraus mitgenommen hast?
Ja, erstmal für mich ist das immer ja Feiertag. Der Samstag vorm Rennen ist für mich immer so, oh, Wechselzone gucken irgendwie so. Und dann auch nicht nur das Material der Profis, das ist natürlich auch spannend, aber auch so, was die, so das richtig, das Herz geht einem auch vor allen Dingen bei den Age-Groupern auf, ne? Mit wie viel Liebe zum Detail da die Räder gestaltet sind. Teilweise echte Klassiker, wirklich richtig, richtige Schätzchen dieser gepimpt werden oder auch gar nicht, einfach nur Rennrad rein und fertig, finde ich auch immer richtig geil.
Hast du bei den Langdistanzen ein Mountainbike gesehen?
Nein. Also will nicht ausschließen, dass es eins gab, aber ich habe es nicht gesehen. Nein.
Hast du in den Vorjahren bei den Langdistanzen mal ein Mountainbike gesehen?
Ja.
Auch in Rot und Frankfurt?
Ja. Also in Frankfurt weiß ich nicht, aber in Rot auf jeden Fall.
Ja, ich erinnere mich auch, 2016 sind wir mal durchgegangen, haben quasi so ein Citybike gesehen.
Ja, also genau, also ja, das gibt alles. Ich weiß sogar, 2015, als ich in Rot gestartet bin, habe ich eine überholt auf der Strecke, die hatte aber auch noch zu ihrem, nicht Rennrad, sondern die hatte auch so ein Fitnessbike, hat man früher dazu gesagt. Also gerader Lenker, schon schmale Reifen.
Ja.
Und die hatte aber noch riesen neonfarbene Feenflügel hinten dran.
Da war der Motor versteckt.
Ja, es war ein bisschen blöd in dem Wind, also die wurde ein bisschen arg hin und her geweht. Das sind die Extreme auf der Links. Aber nein, bei den Pros, da gibt es so ein bisschen, also kann man tatsächlich sagen, so der Trend, den man so in Frankfurt und Rot auch sehen konnte, war, dass es immer mehr zum Custom-Material gibt. Also es gibt quasi kaum noch einen Profi, der ein Rad von der Stange fährt. Also abgesehen mal sowieso von Lackierungen oder so, das ist ja klar, das kriegen sie eigentlich dann fast alle.
Ja.
Aber irgendeiner hat irgendwie Spezial, also Reifen ist ein großes Thema, also kaum einer fährt wirklich Reifen von der Stange, sondern da sind dann halt die Ausstatter, die sie haben, versorgen sie halt mit speziell auf ihre Bedürfnisse ausgestattete Modelle. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Das heißt dann, sind es in der Regel Reifen, die geringeren Rollwiderstand haben und meistens dadurch auch ein bisschen weniger Pannenschutz. Das Thema Reifen haben wir ja schon rauf und runter. Wir haben jetzt Reifenpannen gesehen, aber auch da war es so, ja, in Frankfurt Lange und Kienle betroffen. Lange musste halt wechseln, Kienle nicht. Da gehen die Diskussionen natürlich dann auch über Tubeless, ja oder nein, auch auseinander und so weiter. Das kann man natürlich immer so und so sehen. Bei Kienle zum Beispiel, der hat jetzt einen Plattfuß gehabt, einen schleichenden, konnte aber noch super damit in die Wechselzone fahren. Hätte er das auch gekonnt, wenn der Schlauch geplatzt wäre oder einen Durchstich gehabt hätte? Man weiß es nicht, ne? Kann man so nicht sagen. Patrick Lange hat mir vorher nochmal gesagt, ich habe mich vorher mit ihm unterhalten darüber, fährt er Tubeless, ja, nein? Hat er gesagt, ja, ich fahre Tubeless auch mit Milch, weil ihm das zum Beispiel in Vietnam, hat er gesagt, hat ihm das den Sieg gerettet, weil er da auch, hat er einen Durchstich gehabt, da hat es einmal gemacht, das ganze Rad war voll gesaut mit Pannenmilch, aber es hat abgedichtet und er konnte mit zwar weniger Druck, aber immer auf dem Reifen, aber immer noch so viel, dass er gut damit fahren konnte, in die Wechselzone fahren und das Ding nach Hause holen. Ne? Mhm. Also da wäre das Rennen vorbei gewesen.
Ja.
Es war, der hat auch gesagt, es war ein richtig fieser Cut. Also es gilt nicht immer nur bei so kleinen Durchstichen, sondern also das Thema Tubeless bleibt spannend. Also, aber das ist natürlich auf jeden Fall, ist was jetzt die Topros, also so Lange, Kienle, Frodeno, alle auf Tubeless unterwegs gewesen. Das ist die eine Sache. Und was man noch gesehen hat, Custom Cockpits sind stark im Kommen. Patrick Lange letztes Jahr auf Hawaii angefangen mit seinen titangedruckten Aufliegern, wo die Arme dann nicht mehr punktuell aufliegen, sondern eben komplett. Sieht man jetzt auch, hat man jetzt zum Beispiel auch bei Sebastian Kienle gesehen oder bei Lucy Charles Barclay. Es gibt verschiedene Anbieter mittlerweile. Nicht jeder hat das so exklusiv wie bei Patrick. Das war halt damals ein Projekt von Canyon, Swisside und Sauber, dem Formel-1-Team. Die haben halt gesagt, wir gucken mal, was geht und haben dann so den Titandrucker angeschmissen.
Also für alle, die jetzt bei diesen Speed Air, heißt es ja, glaube ich, dieser die Auflieger, die Extensions, die jetzt so ein bisschen verbreiteter sind.
Speedbar, von, oder?
Ich weiß, mancher Speedbar aus Belgien, glaube ich.
Holland?
Für,
keine Ahnung.
Ja, ich glaub, wie auch immer. Ja. Für 3.000, jetzt kommt mir jetzt
viel ungefähr. Ja, der Preis ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch individuell. Also du kannst da auch so ein bisschen das staffeln. Also ob du quasi nur in Anführungsstrichen eine Form wählst, die wo deine Arme halt komplett drauf liegen, oder ob du wirklich eine, wo dann dein Unterarm abgenommen wird als Form und dann eben eine wirkliche Custom-Schale erstellt wird.
Ja, aber es war ja so witzig, dass wir, ich habe ja, als ich, oder nach Chamorin, habe ich auch noch eine Klickstrecke bei uns auf trimark.de gemacht, auch Material der Profis, und habe dann dazu auch geschrieben, deswegen, ich erinnere mich nun gerade nur noch dunkel, um die 3.000 Euro, die es ungefähr kostet. Und dann viele gesagt, ja, das ist ja vollkommener Wahnsinn. Irgendwann, es gibt ja schon so viele Beispiele, dass es langsam zu bunt wird, aber das setzt dem jetzt nochmal mehr die Krone auf, weil du gerade gesagt hast mit Patrick, ich glaube, da darf man dann gar nicht erzählen, was sowas...
Nee, das dürfen wir tatsächlich nicht erzählen.
Ja.
Aber also, was man erzählen darf, ist, dass das fünfstellig war, und zwar deutlich.
Ja, deswegen, also das ist auch nur, was ich damit mal sagen wollte, die Leute, die sich darüber schon so ein bisschen, ich will nicht sagen beklagt, weil es wird ja niemand gezwungen, das zu kaufen irgendwie, sondern sich darüber ausgelassen haben, dass es ja so absurd teuer ist. Ja.
Aber ich finde es interessant, dass da jetzt so viele dann tatsächlich auch für sich, Tim Don fährt das auch zum Beispiel, David McNamee, dass die da so viele jetzt drauf gekommen sind offensichtlich. Ja, müssen es ja bei Tests ausprobiert haben, dass sie dann gemerkt haben, das kann eine ganz gute Variante sein, um also das ist ja, glaube ich, so das Hauptziel, dass es quasi eine stabilere Einheit bietet, bei Seitenwind ein bisschen besser funktioniert, weil man eben nicht diese Lücke hat zwischen Extension und Unterarm, die es sonst normalerweise gibt, ist ja Luft dazwischen, dass das geschlossen ist.
Ja.
Und ist offensichtlich auch eine stabile Sitzposition, also hilft die wahrscheinlich, die Sitzposition stabil zu halten.
Ja, es ist, glaube ich, auch einfach viel Komfort, ne? Also wenn du komplett da ablegen kannst und auch einfach insgesamt mehr, es ist ja auch mehr, ich sag mal vorsichtig, Polsterung. Also wenn du die ganzen Unterarm hinlegen kannst und wenn du dann stabil sitzt, gerade für Langdistanz, für so viele Stunden, das ist natürlich dann...
Muss man seiner Sitzposition natürlich sicher sein,
ja,
dass man auch in Zukunft so sitzen möchte.
Das stimmt.
Ja, ja, das war noch so ein Ding, Custom-Laufräder, die Swissaid-Athleten sind mit Scheibe gefahren, die es eigentlich gar nicht gibt, aber eben dann eben für die Profis halt doch, wird die halt doch gemacht, um halt wirklich noch so das allerletzte bisschen noch rauszukitzeln. Und in Frankfurt interessant noch zu sehen, Kienle und Frodeno beide einfach gefahren, also One-By, ein Kettenblatt. Als SRAM ausgestattete Athleten. Das ist jetzt das, was SRAM mit der neuen Red E-Tab AX ist. AXIS, so spricht man es aus. AXIS. Ja, auch so ein bisschen pusht. Und aber auch da wieder Custom-Material. Normalerweise geht da das große Aeroblatt nur bis 50 Zähne. Die richtig guten Cracks kriegen halt 52 Zähne. Hinten mit einem 10er Ritzel, das ist dann ja schon echt eine Monsterübersetzung. Also mehr als 56,11 gewesen wäre. Also es ist schon ordentlich. Das ist das waren so ein paar Punkte, die man da sehen konnte, wo man sieht, ja, okay, da wird wirklich alles ausgereizt und ja, von der Stange ist da nicht mehr wirklich viel.
Ja.
Was hast du in Hamburg gesehen?
In Hamburg, ich war, die größte Überraschung tatsächlich für mich gab es einmal in den Laufschuhen und einmal in dem Fazit, was man ja aber kennt und was ja auch eigentlich keine große Überraschung ist, dass Aerodynamik auf der Kurzdistanz einfach überhaupt keine Rolle spielt. Also was da überall angebracht wird und die dicksten Trinkflaschen und zwei direkt am Rahmen, wo ein Mittel- und Langdistanzler wirklich sagen würde, ey, das geht ja, das geht echt überhaupt gar nicht, ist halt auf der Kurzdistanz den Athleten egal und auch für den Wettkampf egal. Also die machen das ja
ganz vorne raus, ne? Dann wiederum wird es Sinn machen.
Ne? Dann wird es Sinn machen. Das heißt, die Leute, die oder die Athleten, die sowas machen, da kannst du dann schon vorm Rennen sehen, dass die keine Attacke planen. nee, aber das war keine große Überraschung, weil das ist jetzt nicht neu irgendwie, aber das war einfach so die Bestätigung dafür, okay, also mit dem Thema, das Thema Aerodynamik ist von der Kurzdistanz einfach sehr weit weg, auch wenn da etliche Auflieger schon montiert sind, da gibt es ja bestimmte Regularien, wie das noch erlaubt ist, aber das ist dann auch, glaube ich, echt nur so für den Fall, dass du mal in der Gruppe vorne anfährst oder wirklich mal spontan so in so eine Attacke reingerätst. Ja,
ich meine, klein machen musst du dich trotzdem, ne? Also
klar.
Aber also von der Position her, da was zu verschenken, wäre halt auch doof.
Ich finde es halt immer nur so witzig, wenn die Athleten, klar, aus Sponsoring-Gründen müssen wir keinen Hehl draus machen, irgendwie dann posten, wie sie eine Ceramic Speed Kette vorm Rennen aufziehen und das allerletzte, weißt du, und dann stellen sie halt die normalen Trinkflaschen in die Halterung.
Die Kette hilft ja auch unter Umständen auch im Pulk, ne? Aber ja, die Flaschen stören halt dann nicht.
Ja.
Ja, aber du hast schon natürlich recht. Ich meine, klar, da legen die ja nicht den Fokus drauf.
Nee. Ja. Einmal das und ich war sehr überrascht, dass so viele Athleten mit bei einem abschließenden 5-Kilometer-Lauf die neuen Vaporfly Next Percent getragen haben, weil das ja die Entwicklung oder die Weiterentwicklung von dem Schuh ging ja schon mehr in Richtung Marathon,
ja,
und noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen dickere Sohle und wo ich dann echt gedacht habe, okay, 5 Kilometer, deutlich minimalistischere Schuhe und ja, das Witzige ist ja tatsächlich, dass die Athleten das nicht aus Sponsoring-Gründen machen, also da sind nur 2 Nike-Athleten, das sind Vincent Louis und Tyler Mistlechuk.
Ja.
Und trotzdem gab es da, glaube ich, über 10 Paar von den Schuhen. Also es ist echt
the Hype.
Ja, es ist wirklich so. Also ja, da, weil das ist nicht schlüssig. Wir haben ja auch an anderer Stelle schon mal drüber geredet, dass einfach so dieses, oder auch meine Erfahrung damit ist, bei kurvigen Strecken ist es fürs Beschleunigen nicht so gut teilweise. Da ist es eher ein unrundes Laufgefühl. Der Schuh ist halt dann gut, wenn du möglichst bei einem möglichst konstanten Tempo lang auf Asphalt läufst. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja. Und das ist da ja eigentlich schon so ein bisschen tricky. Von daher war ich da wirklich bei der Schuhwahl überrascht. Vor allem, weil man ja von den Athleten weiß, dass sie auch sonst im Training andere Schuhe tragen. Aber ja, die scheinen davon sehr überzeugt zu sein.
Der Glaube versetzt Berge vielleicht auch, ne? Wenn sie denken, dass das schnell macht, dann hilft das vielleicht auch. Muss vielleicht nicht immer die sinnvollste Entscheidung sein beim Material.
Ja. Nee, genau. Das waren so die beiden Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber Kurzdistanz ist natürlich auch nicht ganz so detailverliebt wie dann auf der Langstrecke.
Ja.
Genau. Bevor wir zu einigen Ankündigungen kommen, vielleicht noch so als letztes, ich sag mal, Vorschau-Thema: Ironman Switzerland ist am Wochenende.
Ja.
Da haben wir jetzt im Vorfeld gerade schon eben diskutiert mit, ja, eigentlich einem sehr, ich nenne es erstmal vorsichtig, spektakulären Szenario. Weil unter anderem auch Christian Kramer startet, der ja dieses Jahr in Lanzarote Zweiter geworden ist, nach einem starken Rennen hinter Frederik van Lierde und jetzt zuletzt auch in Frankfurt dann, oder um es einmal rund zu machen, hat da nicht den Hawaii-Slot lösen können, weil es nur einen gab und den Frederik van Lierde genommen hat und hat sich danach dann dazu entschieden, noch in Frankfurt zu starten, um halt die Hawaii-Quali vielleicht noch zu lösen. Hatte da keinen guten Tag, ist nicht ins Ziel gekommen und macht jetzt noch Ironman Switzerland, um die Quali zu schaffen. Warum wir das erzählen? Weil er nicht der Einzige ist, den das so betrifft, ist Frederik van Lierde, wie schon gesagt, hat den Slot angenommen mit der Ansage davor schon, wahrscheinlich wird er nicht auf Hawaii starten. Und jetzt, kurze Zeit später, nach dem Rennen, hat er dann final bekannt gegeben, dass er quasi auf sein Startrecht verzichtet, was natürlich bedeutet, er hat den Slot genommen mit dem Wissen, Er will wahrscheinlich nicht auf Hawaii starten, hat jetzt bekannt gegeben, er wird nicht auf Hawaii starten. Der Slot ist weg und es gibt kein Rowdown-Verfahren für solch ein Szenario. Was bedeutet, Christian Kramer geht weiterhin leer aus, bekommt den Slot nicht nachgereicht, obwohl er im gleichen Rennen gestartet ist. Und das eigentlich keine Diskussion wäre, dass er dann derjenige gewesen wäre, der den Slot bekommt. Hat jetzt halt auch anders oder anderweitig keinen Slot gelöst, sprich, man hätte ihn eigentlich weitergeben können. Da ist aber die Regelung bei Ironman, dass sowas nicht geht. Ja, deswegen kann sich Christian Kramer einmal ganz herzlich bei Frederik van Hierde gerade bedanken.
Ja, es ist tatsächlich, ist auch auf seiner Facebook-Seite auch kommentiert worden als Fehler im System. Und da kann ich echt nur zustimmen, weil das ist, das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass man sagen kann, ja, die Chance an dem Tag vertan. Es wäre nur sinnvoll, wenn irgendjemand aus dem Rennen in Lanzarote, was er auch noch, das hat er auch noch mal geschrieben, er auch ja zu den schwersten und zu den härtesten gehört, wo man sich überhaupt qualifizieren kann, ne? Weil wenn man da wirklich Arbeit investieren muss, da muss ja quasi einer hinfahren dann nach Hawaii. Ja, und wenn der zweite dann nicht darf, das ist, dann fährt halt keiner. Das ist, macht aus meiner, also das macht keinen Sinn, hat keinen Sinn.
Nee, das ist,
weil das er ja auch nicht irgendjemandem jetzt irgendwas wegnehmen würde.
Eben.
Ne? Wenn das so wäre, so sagen wir so, ja, aber der Platz ist jetzt andersweitig vergeben. Nee, der ist nicht vergeben.
Ja, aber ich meine, ja, eben, aber jetzt stell dir mal vor, Ironman hat das auf dem Schirm und dieser Slot, der jetzt quasi eingeplant war, der jetzt nicht wahrgenommen wird, was sie auch wissen, der wird jetzt als einer dieser Zufallsslots noch bei einem Rennen mit Hawaii-Quali für dieses Jahr zugeteilt. Ja. Einfach weil sie wissen, der ist jetzt quasi offen. Das wäre ja noch schlimmer.
Ja, dann kriegt also, ihn halt irgendjemand.
Ja, genau.
Und Christian Kramer guckt doof zu.
Ja.
Ja, bitte, jetzt muss er halt nochmal ran, ne?
Ja.
Sah eigentlich gut aus auf dem Rad. Also ich habe ihn auf dem Rad ein paar Mal gesehen in Frankfurt. Habe ich gedacht, macht einen guten Eindruck. Aber hat dann beim Laufen den Stecker gezogen, ja.
Ja, von daher, vielleicht ist das auch nochmal so ein Szenario, was man vorher nicht eingeplant hat, wo man sich an der Stelle vom Veranstalter, sprich von Ironman, nochmal Gedanken drüber machen muss, weil es ja nicht so unwahrscheinlich ist, dass sowas in anderer Form nochmal vorkommen kann. Also auch jetzt ist natürlich besonders bitter, weil ein Athlet, der gesund ist, der einfach, weil es ist viel Reisestress, es sind viele Kosten und er sieht nicht, dass er da nochmal irgendwie gewinnen kann. Aus den Gründen darauf verzichtet, aber den Slot annimmt. Wahrscheinlicher wäre es natürlich, wenn sich ein Athlet verletzt und zwar nicht 2 Wochen vorher, sondern sich vielleicht frühzeitig qualifiziert und mit Vorlauf dann weiß, okay, das wird nichts, was man dann mit diesen Slots macht, weil das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es mal so 2, 3 pro Jahr sind, die dann durch solche Szenarien offen bleiben, wie man dann damit umgeht. Also vielleicht ist das nochmal eine Überlegung wert.
Ja, vor allen Dingen, das gab es ja früher auch im Punktesystem, dass dann Nachrücker noch eine Chance bekommen haben.
Das ist ein guter Punkt, weil letztendlich war es ja so, du hast mehr oder weniger eine Einladung bekommen von Ironman und du konntest zusagen und du konntest absagen. Und wenn du abgesagt hast, wusste Ironman Bescheid und dementsprechend wussten sie, dass sie im Punktesystem den weiter nach unten vergeben konnten, bis halt jemand die Hand hebt. Und auch bei dieser ganzen Diskussion um die Slots, also ich habe es ja jetzt auch für 73 WM bei den Profi-Frauen erlebt in Dänemark, dass der zweite Slot dann irgendwie die 14. oder so bekommen hat, weil es einfach so nah schon am Wettkampf ist, die anderen Wettkämpfe oder was weiß ich, bei vielen auch noch Urlaub und Familie ist alles schon geplant und dann gehörst du auch nicht zu denen, die da Top 5 machen, für die sich das auch nicht lohnt, dann will das quasi keiner annehmen und dann wird das so weit runtergegeben, dass es eigentlich nicht mehr leistungstechnisch gerechtfertigt ist, dass die in dem Feld starten. Das muss man, glaube ich, ganz klar einfach mal so sagen. Und dann so jemand, der Zweiter wird bei so einem harten Rennen, der dann da doof aus der Wäsche guckt, das ist halt dann auch noch besonders schade.
Ja,
ja und so richtig einfach gemacht wird es ihm jetzt am Wochenende auch nicht. Also da sind auch echt noch ein paar Kandidaten bei, die nicht qualifiziert sind und die auch Triathlon können. Jan van Berkel ist als Titelverteidiger wieder da. Mit der Nummer 2 steht Cameron Wurf auf der Startliste. Der spielt jetzt überhaupt keine Rolle um einen Hawaii-Slot, weil der seinen schon hat. Aber da wissen wir jetzt auch nicht, ob das wieder so ein Fall dafür ist, dass er irgendwie einen akuten Anfall von Langdistanzlust verspürt und nochmal macht.
Weil ich ja sagen, da würde ich jetzt nie eine Hand für ins Feuer legen, ob der nicht da doch irgendwann mal steht, aber kann auch ganz genau so sein, dass er einfach nicht da steht.
Ja, das würde ich auch fast annehmen in dem Fall. Genau, was man zum Ironman Switzerland in Zürich nochmal sagen muss, es ist nur ein männliches Profi-Startfeld. in diesem Jahr. Ja, und da sind neben Jan van Berkel noch so ein paar Lokalmatadoren am Start. Ronny Schildknecht, der 9-mal, wir haben es nochmal nachgeguckt, ja. den Ironman Switzerland schon gewonnen hat. Rüdi Wild, Sven Riederer, ja, zu den Favoriten sicherlich auch noch Ivan Rania. Ja, Giulio Molinari steht noch drauf. Anthony Costes ist am vergangenen Wochenende beim Ironman Vitoria noch ausgestiegen. Ja, also da gibt es auch genug Konkurrenz.
Ja, und letztes Mal, ne, in Zürich.
Ja, genau.
Bevor der ja die Location nach Thun wechselt.
Ja.
Also schon ein historisches Rennen nochmal.
Ja, also wird glaube ich spannend. Gibt es dementsprechend, weil es keine Meisterschaft ist, ein Slot. Und das ist in Anbetracht des Startfelds auch immer gar nicht so viel.
Nee.
Also vielleicht, wir wissen ja nicht, also es sind jetzt 42 Profis auf der Startliste, wie das dann immer zugelost wird. Ich glaube, es hat halt auch was mit der Teilnehmeranzahl zu tun, wie viele Slots dann verteilt werden. Also vielleicht hat man nochmal Glück und es gibt einen zweiten Slot. Aber auch für so andere deutsche Athleten, Markus Herbst steht noch auf der Startliste, Till Schramm, Fabian Rahn, Marc Dülsen.
Ja.
Ja, da
auch so einer, der ein ja, der eigentlich schon gehofft hat, dass er dabei ist, ne, auf Hawaii.
Ja, und jetzt dann wahrscheinlich dann nochmal einen Versuch unternimmt, es vielleicht auch noch zu schaffen.
Ja.
Im Gegensatz zu Patrick Dirksmeier, der auch davon, ich will nicht sagen ausgegangen ist, das klingt immer so, als wenn man das fest einplant, aber der auch vorher gesagt hat, ganz, ganz klar, sein Ziel ist ein Hawaii-Slot und die Ambition ist auf jeden Fall da, nach den drei großen Namen, die dafür keine Rolle spielen, sich einen von den Plätzen zu sichern, knapp gescheitert ist, auch sichtlich enttäuscht war, aber jetzt auch nicht sagt, irgendwie, ich setze nochmal alles daran, das zu machen. Das ist halt auch immer die Frage, wir haben am Anfang jetzt diskutiert, wie man damit umgeht, Sarah True, die alles daran setzt und eventuell sogar drei Rennen machen würde und andere, die dann sagen, hey, es hat nicht geklappt und dann war es das jetzt auch.
Ja, hängt auch vielleicht auch so ein bisschen dann mit dem zusammen, was du dir auf Hawaii erwartest, ne?
Ja, klar.
Weil ich meine, das wissen wir auch, wenn du nicht unter die Top 10 kommst auf Hawaii, dann wird das eine ziemlich teure Reise.
Ja, das stimmt. Ja, absolut. Dann genau, haben wir noch zwei, drei Ankündigungen. Einmal, wir haben schon drüber gesprochen, die Triathlon 172. Wir haben schon über Material der Profis gesprochen, sind aber auch noch andere Themen dabei.
Just in den Druck gegeben.
Genau, also, ja, heute.
Ist noch ganz frisch. Ja klar, wir beschäftigen uns natürlich nochmal mit Frankfurt und mit Rot natürlich, mit den großen Rennen des Sommers. Du hast noch eine sehr, sehr spannende Szene-Geschichte geschrieben und hast Ruben Zipunke porträtiert.
Ja, genau. Kann ich an der Stelle auch schon mal sagen, also oder dazu sei nochmal gesagt, im Handel ist das Magazin ab nächsten Mittwoch und ab morgen digital, wenn ich mich nicht täusche.
So ist
also
es.
Also digital und in der App. Genau, und ja, ich glaube, ich habe Ruben in Düsseldorf besucht, ein paar Stündchen mit ihm verbracht. Das war sehr, sehr interessant. Wird an anderer Stelle später, kann ich schon mal als Vor-Vor-Vor-Ankündigung sagen, auch nochmal einen Podcast geben. Einen sehr langen Podcast, über 1,5 Stunden. Ja, wirklich beeindruckende, faszinierende Geschichte. Und glaube ich auch als Porträt jetzt schon sehr lesenswert
absolut,
für alle, die sich fragen, wer denn der junge Mann ist, der da auf einmal ja, Frodeno und Kiene so ein bisschen auch in Schwitzen gebracht hat.
Ja, genau. Also das wird beantwortet definitiv und eine sehr, sehr lesenswerte Geschichte und einfach auch eine verrückte Lebensgeschichte. Und ja, so ein kleiner Blick in die Zukunft vielleicht. Also definitiv eins der Gesichter, das man sich merken sollte. Ja, und ansonsten haben wir natürlich in allen Kategorien noch Geschichten. Wir haben, also wie gesagt schon, wir beschäftigen uns mit dem Profi-Equipment, haben da nicht nur auf die Radsachen geguckt, sondern auch so komplett mal auf das Setup einen Blick geworfen von verschiedenen Topstars, mit was die so am Start sind. Beschäftigen uns so als kleiner Ausblick schon auch auf den Herbst mit dem Thema Swift Run. Das Computerspiel, sage ich mal, im Radfahren schon total etabliert und von vielen genutzt. Und die geben aber jetzt halt beim Laufen auch vermehrt Gas. Und ja, wir geben halt mal eine Anleitung, wie funktioniert das, was ist das, was braucht man dafür, was macht da Sinn. Ja, spannende Geschichten. wie gesagt, ab kommender Woche an den Zeitschriften.
Genau, leben. Und dann gibt es ja auch nicht nur Carbon-Laktat als Podcast-Format, sondern auch Triathlon-Talk mit Sportlern, Experten und weiteres. Die neueste Folge mit Mario Konrad von Ryzen. Gibt auch noch einen Rabattcode für aufmerksame Zuhörer. Wer das noch nicht gehört hat, kann das in einer freien Trainingsminute auch nochmal tun. Und ganz am Anfang drüber gesprochen, Franks Inside-Reportage ist online bei YouTube und hat schon mehr Klicks als unsere eigentliche Rennreportage, was nicht daran liegt, dass die schlecht geworden ist, sondern dass es wirklich ja sehr, sehr eindrucksvoll und sehr, sehr nah und transparent ist, was Frank da gemacht hat. Ich habe es mir auf der Rolle angeguckt und ja, aber wirklich, muss ich echt sagen, ganz hin und weg. Ich wusste ja vorher wirklich noch gar nicht, was mich erwartet. Ich habe nicht mitbekommen in Rot vor Ort, was Frank alles gefilmt hat und wie ihr das logistisch gelöst habt. Ich stand quasi auch vor Null und es sind, glaube ich, 53 Minuten geworden, die wirklich sehr, sehr sehenswert sind.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben und natürlich lohnen sich beide Filme, weil man dann auch total eben beide Einblicke kennt, ne? Weil das Profirennen ja das Profirennen ist, aber das eigentliche, das Hauptrennen ist ja die Schlacht der anderen, ne? Ja. Also wirklich. Und da war Frank halt mittendrin ja auch immer noch, auch trotzdem immer noch mit einer sensationellen Zeit da durchgekommen, obwohl er es da natürlich nicht drauf angelegt hat, aber es ist einfach, ich gucke Frank gerne zu, wer sich quält und ich habe ihm dann auch jetzt, als ich dann die auch gesehen habe, auch gleich noch eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, so verdammt, ich will auch wieder.
Ist halt genauso dieses Mitnehmen in den Tag, den da mehrere tausend Athleten erwarten und genau das, was du sagst, nicht nur dieses irgendwie, hier geht es jetzt um den Sieg, sondern das, wofür der, sage ich jetzt mal, Alltagstriathlet ein Jahr oder noch länger hinarbeitet.
Ja.
Nicht irgendwie, ich will am Ende als Erster da sein, sondern ich will durch den Tag kommen mit meiner irgendwie mit meinem persönlichen Potenzial, was ich habe und will mich dafür belohnen, dass ich da, ihr habt es ja auch im Podcast gesagt, sobald man sich anmeldet, denkt man jeden Tag daran.
So ist es.
Und was man dann da erlebt, alle Höhen und Tiefen, das kann man, glaube ich, kaum besser darstellen. Beide Filme schon an die 25.000 Aufrufe. Also auch einen vielen Dank, auch einen großen Dank und vielen Dank dafür, dass ihr da echt immer so dabei seid. Das wird gerade wahnsinnig gut angenommen.
Ja, freuen wir uns.
Und passend zu Franks, wie soll man das ausdrücken, was er da beim Schwimmen gemacht hat? Es sah sehr, dieses Konstrukt mit einer befestigten GoPro im Neo, wie auch immer er das gemacht hat.
Es bleibt ja sein Geheimnis.
Ja, genau, es bleibt ja sein Geheimnis. Und dazu habe ich auch den Kommentar der Woche rausgesucht, der auch ganz viele Daumen nach oben bekommen hat unter dem YouTube-Video. Oh Mann, das ist echt niederschmetternd. Schwimmt teilweise mit einem Arm und macht immer wieder Pausen, um zu filmen. Und dann so eine Zeit als Auflösung. Frank ist 1:03 geschwommen. Es war die offizielle Zeit. Schwimmzeit unter einer Stunde. Und mit 39 Schwimmkilometern seit seiner Vorbereitung.
Er war auch schwer begeistert von sich selbst.
Ja, ich war auch, als ich das gesehen habe, war ich auch schwer begeistert.
Also er hat ja auch definitiv nicht mitgerechnet, weil er auch, ich weiß noch, in Frankfurt war er echt tatsächlich so, hat er ja auch gesagt, war er echt ein bisschen geknickt, als er da aus dem See kam und so das Testschwimmen vergeigt hat, sage ich jetzt mal. Ja. Also für sein, hat er gedacht so, boah, ich meine, wusste, dass ich nicht so gut bin, aber dass ich so schlecht bin. Also schlecht und schlecht, ne? Also schlechte Schwimmer, so wie ich, die wären froh, wenn sie irgendwann mal solche Zeiten schwimmen würden, die Frank als schlecht bescheidet. Aber das ist ja auch das Schöne. Das ist ja alles relativ.
Ja.
Ne? Gerade in Rot, da vergessen wir mal diesen ganzen Hawaii-Quali-Stress, den sowieso die meisten eigentlich nicht angeht, aber alle irgendwie noch so ein bisschen im Kopf haben. Kannst du da alles vergessen, kannst einfach nur dein Rennen machen, brauchst dich um nichts zu kümmern, außer Spaß zu haben. Das ist einfach echt das Coole da an der Veranstaltung.
Das stimmt.
Ja.
Genau, die Zeit rennt auch schon wieder. Wir sind schon sehr lange dabei. Darum gibt es jetzt noch die Einheit der Woche und dann machen wir einen Punkt. Die kommt von Julian Erhardt. Ich weiß ja nicht, wo ihr den Podcast hört, aber der deutsche Sommer ist auch nicht mehr der mal war letztes Jahr.
Ne?
Genau. Also viel Regen und dementsprechend hat Julian Erhardt seine Rolleneinheit oder seine Radeinheit auf die Rolle verlegt, 4:11 auf der Rolle gefahren, was allein schon, selbst wenn man das nur locker machen würde, eine Leistung wäre, ist dabei noch gefahren, 3x4 mit 400 Watt und 5 Minuten Pause und 3x10 mit 340 Watt und 10 Minuten Pause. Ich habe ihn danach direkt gefragt, ob das jetzt Vorbereitung für die erste Langdistanz der Karriere ist, hat er verneint. Aber das ist auf jeden Fall mal wieder nichts zum Nachmachen, aber eher so zum Staunen. Ja.
Leset und staunet.
Genau, an dieser Stelle danke fürs Zuhören und nächste Woche hören wir uns dann mit den Ergebnissen aus Edmonton von der Kurzdistanz, vom Ironman Switzerland und in anderer Besetzung, denn wie gesagt, du bist im Urlaub.
Ja.
Ich werde wahrscheinlich hier dann mit Marvin sitzen und ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.